So, liebe Geschwister, von Gott geliebt, wir haben gesungen, gesunder Glaube, der bringt Früchte. Das ist ja unser Thema, nicht? Glaubenspraxis, Glaubensfrüchte. Da möchte man über beide sprechen, man muss sie eben auf eins beschränken, aber doch möchte ich über Glauben doch kurz etwas sagen und dann zu dem Wort Frucht übergehen. Mir sind drei Worte vom Glauben in den letzten Tagen so wichtig geworden. Einmal Gesetz des Glaubens, Geist des Glaubens, Geheimnis des Glaubens. Wunderbare, tiefe Worte. Es ist immer wieder schön, wenn man sich einmal innerlich mit dem Glauben beschäftigt, was es um den Glauben ist. Geist des Glaubens. Wenn wir glauben dürfen, dann ist etwas in unserem Geist geschehen. Der Geist kann Göttliches empfangen. Glaube ist Göttliches. Und dann ist es was Wunderbares, wenn jeder Einzelne in diesem Geist des Glaubens steht und in sich Göttliches trägt. Karl Geyer singt in einem Lied, der Glaube ist des Geistes größte Tat. Gesetz des Glaubens. Unser Glaube braucht eine Ausrichtung. Die Ausrichtung ist der, von dem der Glaube kommt. Hier ist das Ziel unseres Glaubens, hier ist unsere Ausrichtung. Dieses Wort, alles was ihr im Glauben bittet, wird euch geschehen. Das wird oft strapaziert. Es gibt ein Gesetz des Glaubens. Wie es ein Gesetz des Geistes und ein Gesetz des Lebens gibt. Es gibt Ordnungen, es gibt Normen. Und das ist schön, wenn wir uns durch den Herrn, durch sein Wort, in dieses Gesetz des Glaubens hinein ordnen, hineinführen lassen. Dann werden wir frei, verzeiht einmal jetzt, von törichten Gebeten. Dann werden wir zielwärtsgelenkte. Geheimnis des Glaubens. Ach, immer wieder dieses Wunder. Wenn wir in der Welt etwas sagen vom Glauben, dann kriegen wir oft das Wort erwidert, Glauben heißt nichts wissen. Und der Glaube sagt, Glaube ist höchstes Wissen. Wir haben geglaubt und erkannt und dann haben wir erkannt und geglaubt. Wir merken sogar, Glaube führt in Erkennen, in Wissen hinein. Aus diesem Wissen geht es in ein höheres Glauben hinein. Geheimnis des Glaubens. Was Wunderbares, wenn man auch da und dorthin kommt oder hier mit Geschwistern zusammenkommt, wenn man immer wieder erlebt, das Wunder des Glaubens im Anderen. Das ist etwas Überraschendes oft. Man kommt in ganz andere Gegenden, lernt fremde Menschen kennen und plötzlich ist man ganz eins mit ihnen. Geheimnis des Glaubens. Aber das zu erleben, wie heißt es weiter beim Geheimnis des Glaubens? Man kann es nur bewahren, in einem reinen Gewissen, ja. Wäre schön, jetzt auch einmal über das Gewissen zu sprechen, über das Gewissen nachzudenken. Das ist so wichtig. Sie haben Schiffbruch gelitten, etliche, warum? Weil sie das gute Gewissen von sich gestoßen haben. Ich habe mich einmal mit dem Glauben beschäftigt und fand dann in meiner Konkordanz, Glauben kommt 243 Mal vor. Und dann kam ich zu dem Wort Glaube, Hauptwort, kommt auch 243 Mal vor. Da dachte ich nur, das ist aber merkwürdig. Was hat es zu bedeuten? Und dann kam ich dahin, es wird Ihnen jetzt interessieren, wenn es noch nicht weiß. 243 ist der Zahlwert von Abraham. Von Abraham. Und in 1. Mose 15, Vers 6 lesen wir zum ersten Mal in unserer Bibel das Wort Glaube und zum ersten Mal das Wort Gerechtigkeit. Abraham glaubte und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. So findet man Wunder in der Bibel. Die anderen sagen, ein Buch wie jedes andere Buch. Professor Ströter hat gesagt, dieses Buch ist größer als die ganze Schöpfung. Das ist ein Wort, das sollte man sich merken. Und dieses Buch lieben. Ich will jetzt gehen ein wenig zu dem Wort Frucht, das ich angegeben hatte, Frucht im Alten und Frucht im Neuen Testament. Zum ersten Mal kommt das Wort Frucht vor am dritten Schöpfungstage, 1. Mose 1, 11 und 12. Da kommt das Wort Frucht gleich dreimal vor, merkwürdig auch am dritten Tage. Hier war meine erste Zahlensymbolik, Frucht 3. Und wenn man es in der göttlichen Linie sieht, 1, 2, 3, 3 die Zahl des Heiligen Geistes. 3 mal 3 ist 9 und gestern hatten wir die Frucht des Geistes neunfach. Man staunt immer wieder über die Feinheiten unserer Bibel. Ich möchte aus dem Alten Testament nur kurz etwas andeuten von dem Wort Frucht. Ein Wort hat unser Bruder uns gerade gelesen. Von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Wir als Kinder Gottes sollten immer wieder an dieses Wunder denken, dass Gott seine Schöpfung so eingerichtet hat, dass eigentlich alles reichlich für die ganze Schöpfung da ist. Ich habe einmal einfältig Folgendes gedacht. Ich weiß nicht, wie es war, ob Gott am Anfang gleich ein ganzes Weizenfeld gegeben hat oder ob er ein einzelnes Weizenkorn gegeben hat. Nehmen wir an, er hat ein einzelnes Weizenkorn gegeben. In der Bibel lesen wir, dass es damals hundertfältige Frucht gibt, nicht? Wir wissen das bei Isaak nicht. Hundertfältig geerntet. Jetzt geht man mit einem Weizenkorn durch, hundertfältig. Im nächsten Jahr 100. Im Jahr darauf, das ist das dritte, 10.000. Im Jahr 4 danach 1 Million. Im fünften Jahr 100 Millionen. Im sechsten Jahr 10 Milliarden. Im siebten Jahr 1 Billion. Das ist unser Gott. Mit einem Weizenkorn. Welche Kraft samenmäßig Gott in die Frucht hineingelegt hat. Wenn jetzt 100 Jahre ein Jahr weitergeht, dann haben wir 100 solche große Berge von 1 Million Weizenkörnern. Wir spüren, welche Wunder Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, um seine ganze Schöpfung zu ernähren. So könnten wir weitergehen. Von der Frucht deiner Werke. Dann lesen wir von der Frucht im Alten Testament, von der Frucht der Handlungen. Jeder Mensch hat Handlungen. Wir haben hier Hände und handeln. Wir haben Füße und wir wandeln. Frucht der Handlungen. Gott achtet auf sie alle. Da ist die Rede von der Frucht der Handlungen der Gerechten, aber auch von den Früchten und von den Handlungen der Gottlosen. Der Herr Jesus sagt dazu, gute Frucht und schlechte Frucht. Paulus sagt dazu, Frucht zum Leben, Frucht zum Tode. Wir sehen, in welcher breiten Weise schon im Alten Testament von der Frucht die Rede ist. Am schönsten ist natürlich im Alten Testament von der Frucht zu finden im Blick auf den Herrn Jesus. Ich möchte da einige Stellen nennen. Da finden wir in Jesaja 11, Vers 1 dieses Wort von dem einen Reis, von dem einen Schößling. Es wird Frucht tragen. Wir erkennen darin unschwer unseren Herrn. Er wird Frucht tragen. Ich habe mir Folgendes gedacht. Wir lesen vom ersten Adam und vom letzten Adam. Der erste Adam kennen wir. Der letzte Adam, so wird Jesus genannt. Das Gewaltige, dass er der letzte Adam genannt wird, in ihm, dem letzten Adam, ist alles adamitische Wesen zu Ende gekommen. Obwohl es jetzt noch da ist. Wir spüren es. Aber er ist der letzte Adam. Dann wird Adam der erste Mensch genannt. Der Herr Jesus wird nicht der letzte Mensch genannt, sondern der zweite Mensch. Gott hat nur zwei Menschheiten. In Adam und die andere Menschheit in Christus. Ein Reis, er wird Frucht tragen. Wir dürfen Frucht von ihm sein. Adam konnte nur seine Natur, seine Art weitergeben, die haben wir. Aber das Wunderbare, wenn wir Leben aus ihm haben, dann ziehen wir seine Art, sein Wesen an. Er wird Frucht tragen. Jesaja 53, Vers 11, dieses wunderbare Wort, vierte Lied von dem Gottesknecht, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen. Wir denken immer wieder an das Sterben unseres Herrn. Die Botschaft des Kreuzes ist uns eine wichtige Botschaft. Von der Mühsal seiner Seele, was er da gelitten hat, wird er Frucht sehen. In dem Zusammenhang wird uns gesagt, er wird die vielen zur Gerechtigkeit weisen. In Jeremia 17, Vers 7 und 8 heißt es, er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Manche Frommen sagen, ich möchte endlich erst mal anfangen, Frucht zu tragen. Von ihm heißt es, er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Psalm 1, Vers 3, Er trägt Frucht zu seiner Zeit. Er hört nie auf. Und das merken wir, wie immer wieder neue hinzukommen zum Herrn, Leben aus ihm empfangen. Hosea 13, Vers 15 heißt es, er wird Frucht tragen unter den Brüdern. Und dürfen wir fragen, welche Brüder? Wir können mehrere Antworten geben. Einmal seine leiblichen. Zuerst lesen wir, sie glaubten nicht an ihn. Später finden wir sie in der Gemeinde Gottes. Und wir denken an Jakobus und Judas, die irgendwie besonders herausragen. Wir denken an Israel. Seine Brüder nach dem Fleische. Er wird unter seinen Brüdern Frucht tragen. Es gibt wunderbare, herrliche Erstlinge von Anfang an aus Israel. Er wird Frucht tragen unter seinen Brüdern. Aber wir denken zutiefst und zuletzt an die Gemeinde Gottes. Er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen. Und er wird Frucht tragen unter den Brüdern. Und daran schließt sich an in wunderbarer Weise Hosea 14, Vers 8. Aus mir wird deine Frucht gefunden. Aha, er trägt Frucht unter den Brüdern. Hier spüren wir im Alten Testament Evangelium, Geschwister. Befreiendes Wort aus mir, wenn wir das nur über Nacht sprechen und nachbeten dürfen, aus mir wird deine Frucht gefunden. Wir werden gleich da hineingeführt in diesem prophetischen Wort, in das Johannesevangelium, Kapitel 15. Noch ein letztes Wort. Er sagt, Sprüche 8, Vers 19, meine Frucht ist besser als feines Gold. Naja, manche haben ja Verlangen nach Gold, nicht? Ständige Werte, sagt man. Ich habe auch mal meine Dummheit gedacht, ob ich mir was Gold kaufen soll. Dann habe ich in der Bibel gelesen, das vergängliche Gold. Da haben wir die Antwort. Es ist schön, wenn immer wieder die Frucht unseres Herrn in unserem Leben ist. Ich hätte jetzt noch viele Stellen Frucht in Israel. Ich möchte aber vielleicht zwei Stellen sagen. Von Frucht in Israel im Blick auf die Zukunft. Ein Wort steht in Jesaja 27. Da heißt es Vers 6. In Zukunft wird Jakob Wurzel schlagen und Israel blühen und knospen und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Jesaja hat gesagt, in Zukunft. Ich war ja noch nie in Israel. Aber auf der Landkarte gucke ich es mir manchmal an und sehe dieses kleine Ländchen. Vor 100 Jahren noch alles Wüste gewesen. In Zukunft. Blühen, Knospen, sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Ich glaube, wir haben alle schon Früchte aus Israel gegessen. Ich habe einmal gelesen, dass Israel 70 Länder exportiert. Dann staune ich. Russland, die Ukraine, die Kornkammer Europas. Ein Hungergebiet, ein Notstandsgebiet.
Muss Weizen einkaufen.
Muss Weizen einkaufen. Könnte ganz Europa versorgen. Israel, das kleine Land. Wir merken, wir stehen in einer Zeit prophetischer Erfüllung. Ein weiteres Wort, und damit möchte ich im Alten Testament dann schließen. Da steht im Hesekiel 36, Vers 8, soviel ich weiß. Hesekiel 36, Vers 8. Da heißt es, ihr aber Berge Israels, ihr sollt meinem Volke Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Eine andere Übersetzung sagt, aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen meinem Volk Israel, denn bald sollen sie heimkehren. Spüren wir etwas von der prophetischen Erfüllung des Wortes. Ich habe von einem Rabbi Shlomo Hitzak, der hat vor circa 900 Jahren gelesen, folgenden Satz gelesen, wenn das Land Israel Früchte in Überfluss hervorbringen wird, dann wird das Ende der Tage nahe sein. Wir sehen also, wenn wir uns mit der Frucht beschäftigen und denken einmal an Israel, ganz natürlich, in welcher wunderbaren Weise Gott diese Worte vor vielen, vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden geschrieben, in herrlicher Weise erfüllt. Ich möchte damit schließen, wir wollen besonders uns festhalten, die herrlichen Worte, Frucht auf Christus. So, das war der Übergang zum Neuen Testament.
Ganz genau, genau.
Das war zur rechten Zeit, wie alles. Also, wir gehen ins Neue Testament. Zunächst einmal eine Frage, was ist Frucht? Wir geben erstmal eine Antwort, was es nicht ist. Was nichts gemacht ist, nicht? Was gemacht ist, kann die Frucht sein. Frucht ist etwas Gewordenes, etwas Gewachsenes. Ist der Extrakt aus irgendeinem Samen. Aus einem Samen kommt alles hervor. Und alle Frucht hat wieder die Fähigkeit, Neues hervorzubringen. Wir haben es ja mit dem einen Weizenkorn gerade gesehen. Geistlich ist das auch so, liebe Geschwister. Das Wort Frucht kommt 66 Mal im Neuen Testament vor. War mal auch wieder bedeutungsvoll. Wir haben, wie viele Bücher in unserer Bibel?
66.
Und ich habe den Eindruck gewonnen, wir brauchen alle 66 Bücher, um wirklich Frucht tragen zu können. Wir haben in einigen Worten aus dem Alten Testament von Frucht, hätten wir viel mehr lesen können, gesehen, in welcher Art und Weise das Alte Testament schon in die Frucht hineinführt. Und nun im Neuen Testament 66 Mal. Wir brauchen die ganze Schrift, nicht nur einige Büchlein, um wirklich Frucht zu bringen, Frucht zu tragen. Ich möchte zunächst einmal drei grundlegende Worte nennen, die bei uns allen nötig sind, dass wir Frucht tragen. Das erste steht in Matthäus Kapitel 3, Vers 8, ist auch das erste Vorkommnis im Neuen Testament von Frucht. Bruder Schirmacher hat manchmal gesagt, wenn er irgendeinen Begriff in der Bibel nachgehen will, dann guckt er sich immer gern an, wo kommt es zum ersten Mal vor. Und er glaubte, dann hätte er den Schlüssel, um das Wort richtig zu verstehen. Also wir lesen einmal Matthäus 3, Vers 8. Sagt Johannes der Täufer zu der großen Zuhörerschaft, die zu ihm kam: Bringet nun der Buße würdige Frucht und denket nicht bei euch selbst. Ich möchte erstmal die letzten Worte erwähnen. Denket nicht bei euch selbst. War damals sicherlich vorhanden, sehr stark vorhanden, ist heute noch vorhanden und ich muss sagen, falsches Denken schadet immer. Es ist eine Gefahr, wenn wir im eigenen Denken verharren und in uns selbst denken. Ich will mal ein Wort dazu lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 30. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, indem sie nicht von Johannes getauft wurden. Sie haben die Taufe abgelehnt, nicht für uns. Sie haben ihre eigenen Gedanken gehabt. Und sie machten für sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos. Man kann den Ratschluss Gottes als solchen nie wirkungslos machen, aber für sich selbst. Wir merken, eigenes Denken führt immer in die Irre. Zum richtigen Denken gehört einfach das Wort Buße. Das Wort Buße ist in manchen Kreisen nicht geliebt, nicht geschätzt. Ich möchte aber dann jedes Mal empfehlen, guckt euch aber das Wort Buße genau im Neuen Testament an. Manche sagen, Paulus hätte nie von Buße gesprochen. Er sagt unter anderem, es gibt eine Buße, die niemand gereut. Aha. Dann merken wir, es ist gut, in die Buße einzutreten und zu glauben, das wird uns nie gereuen. Nun ist das Wort Buße vielleicht ziemlich stark belastet. Man denkt an die Bußgewänder, und alles, was mit denen zusammenhängt, mit den Büßen. Denken vielleicht an die Zeit bei Luther noch, nicht, wo man sich selbst, wie sagt man dazu, geschlagen, gepeinigt hat, kasteit hat, ja. Ist das Buße? Buße ist vielleicht nicht die beste Wiedergabe, aber Buße soll vielleicht das zum Ausdruck bringen, dass es nicht nur ein gedanklicher Vorgang ist, dass in der Buße mehr enthalten ist. Ich habe den Eindruck, dass die Buße den ganzen Menschen erfasst. Einmal ganz besonders in den Funktionen der Seele. Buße erfasst das Gefühl. Ich habe in meinem Gefühl, wenn ich Buße tue, eine tiefe Reue. Eine Reue über mein verfehltes Leben. Eine Reue über das, was ich in mir selbst gedacht habe. Dann kommt der Verstand. Der Verstand ist die Sinnesänderung, dass ich meinen Sinn ändern muss. Ich weiß nicht, wie es euch allen gegangen ist, als ich anfing, die Bibel zu lesen, da spürte ich immer wieder, wie die Gedanken Gottes ganz anders sind als meine Gedanken. Sinnesänderung. Und dann kommt das dritte, Wille. Wille bei der Buße ist Umkehr. Kennt halt alle den Begründer vom Blauen Kreuz, Oberstleutnant von Knobelsdorf, der hat in seiner Art Buße erklärt und hat gesagt, Buße heißt Halt, Kehrt, Marsch. Militärisch kurz und deutlich ausgedrückt. Also Wille, Umkehr. Das Wort Buße im Griechischen Metanoia, Meta mit, Neuja unser Denken, unser Verstand. Dass wir also sagen können, es heißt eigentlich mitdenken. Nicht mehr bei sich selbst denken, sondern mitdenken mit dem, was Gott uns sagt. Deswegen ist es so gut, das Wort zu lesen, so gut das Wort zu hören und dann mitdenken. Das nächste wäre dann, wie hat es die Schrift gesagt von Maria, sie bewahrte diese Worte und erwog sie alle in ihren Herzen. Dem Mitdenken folgt also das Nachdenken, dass wir nachdenken über die Worte Gottes. Und ich bin überzeugt, liebe Geschwister, wenn wir mitdenken, wenn wir nachdenken, dann kommt als drittes das Umdenken. Und das ist Buße. Und das ist die Buße, die niemand gereut. Und die brauchen wir, damit wir Frucht tragen. Ohne diese Buße, ohne diese grundlegenden Wahrheiten, kommt niemand zum Fruchttragen. Wenn es halt manchmal begegnet, bei Paulus gibt es keine Buße. Ich habe schon ein Wort genannt. Ich möchte ein anderes noch nennen aus Apostelgeschichte 20, ja. Kommt mir gerade in den Sinn, wo er die Ältesten von Ephesus nach Milet gerufen hat. Da sagt er, indem ich sowohl Juden als Griechen bezeugte, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Am Anfang steht Buße, Glauben. Und wenn wir dann weiterlesen, dann sagt er, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Nicht als erstes den ganzen Ratschluss Gottes, als erstes Buße und Glauben. Und dann geht es hinein in den Ratschluss Gottes. Wenn wir den Hebräerbrief aufschlagen würden, dann werden wir finden, wir sollen die Anfangsdinge des Glaubens einmal lassen. Die werden genannt als erstes Buße und Glaube. Und dann geht es, wir sollen fortfahren zu dem anderen, zu dem tieferen, das Gott uns bereitet hat. Wir sehen also, die Schrift ist einheitlich. Am Anfang steht die Buße und der Glaube. Und da geht es hinein in den Reichtum Gottes in gesunder Weise. Gesunder Glaube, der bringt dann die Früchte. Wir hatten prophetisch eben gehabt, aus mir wird deine Frucht gefunden. Das hat uns hingewiesen zu Johannes 15. Johannes 15 ist weithin bekannt, auch ein beliebter Predigttext. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wenn wir den ganzen Abschnitt durchlesen, dann finden wir, dass in diesem Kapitel 8-mal das Wort Frucht vorkommt. Im ganzen Johannesevangelium kommt 10-mal das Wort Frucht vor, 8-mal allein im Kapitel 15. Wir merken, wie wichtig in diesem Kapitel das Wort der Frucht ist. Ein anderes Wort steht noch in besonderer Weise hier im Vordergrund, das ist das Wort Bleiben. Ich lese nun einmal den Vers 4, damals 3-mal. Bleibet in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Zum Fruchttragen ist es ebenso wichtig, liebe Geschwister, dass wir in Jesus bleiben. Ich fällt gerade einen Ausspruch von Alf Heller ein. Er sagt, man kann die Botschaft der Bibel in 3 kurzen Worten sagen. Die erste heißt, komm. Die zweite heißt, bleibe. Und die dritte heißt, er kommt. Am Anfang steht unser Kommen auf dem Wege der Buße. Und dann ist das ganz Entscheidende, bleibe in Jesu. Ich habe von einem russischen Grafen gelesen, der Russland durch die Revolution verlassen musste, von einem reichen Mann zu einem armen Mann wurde. Wenn er mit Kindern Gottes zusammen war und er sie verabschiedete, dann sagte zum Abschied immer zu ihnen, bleibe in Jesu. Schönes Wort. Bleibe in Jesu. Der Weg, dass wir Frucht tragen und Frucht bringen können. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Bleiben in ihm heißt, selbstständig machen. Bleiben heißt, dass wir ganz nah bei ihm sind, in ihm sind. Dass wir Menschen werden, die ersten beiden aus dem Urgeschlecht, Noah und Henoch, von den beiden heißt es, er wandelte mit Gott. Der erste wurde entrückt, der andere wurde in wunderbarer Weise durch das Gericht hindurchgetragen und gerettet. Wir sehen, was es darum ist, wenn Menschen mit ihm wandeln. Bleibe in ihm. Deswegen ist es gut, wenn wir uns an Jesus binden lassen. Es wird manchmal von der herrlichen Freiheit gesprochen und dann füge ich gern einen Satz hinzu. Ich weiß ganz genau, wer der Freiste von euch ist. Na wer? Der am meisten an ihn gebunden ist. Der ist ein wirklich Freier. Deswegen ist es so schön, wenn wir es erleben und uns es schenken lassen, dass wir wie eine Rebe angebunden wird irgendwo an einen Draht. Dass wir so Gebundene sind an den Herrn Jesus. An dich, Herr, nur gebunden, lass du mich sein, erfunden. In dir, Herr, ganz allein. Und dann geht es bei der Rebe nie ohne das Beschneiden. Er sagt uns im Vers 2, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe. Reinigen, befreien, entsündigen, schmücken, liegt alles in diesem Wort drin. Wir denken auch an das Beschneiden der Rebe. Die Reben müssen beschnitten werden. Ich denke da immer dran, wir haben 35 Jahre in Frankfurt gewohnt, wir haben da einen Lorberg, da ist so ein Mustergarten der Stadt und da haben sie auch einen Weinberg. Wir machten einen Spaziergang, meine Frau und ich, war wohl im Frühjahr. Wir kommen an dem Weinberg vorbei, ich gucke mir das an und sage zur Frau, du, dieses Jahr wollen sie keine Frucht haben, dieses Jahr wollen sie keinen Wein ernten. Alles abgeschnitten. Ach, sah das kümmerlich aus. Im Herbst macht man wieder einen Spaziergang. Und ich kam aus dem Staunen nicht raus. Welch eine reife Frucht. Ach, die Weinstöcke, die waren voller Weintrauben. Es war ein herrlicher Blick. Und das war eine Botschaft für mich. Der Herr beschneidet uns. Warum? Damit wir mehr Frucht bringen. Oft tut es uns ja weh, wenn wir in diesem Machen des Herrn drinstehen. Aber der Herr hat ein wunderbares Ziel. Wir dürfen bleiben in ihm und er, der wunderbare Weinstock, handelt an uns, damit wir nicht nur Frucht bringen, damit wir mehr Frucht tragen. Reben, die keine Frucht tragen, sind unnütz. Und das möchten wir nicht sein. Darum ist die Botschaft so wichtig, nach der Buße, bleibe in Jesu. Jeder Bleibende in Jesu trägt Frucht. Ich will noch ein drittes grundlegendes Wort nennen, das für uns wichtig ist zum Fruchttragen. Wir kennen es alle. Matthäus 13 bringt der Herr ja 7 Gleichnisse. Das erste Gleichnis von dem Seemann, der ausging und den Samen streute. Eins fiel dahin, das andere dahin, das andere dorthin. Die Jünger verstanden es nicht, wir würden es auch nicht verstehen. Der Herr gibt die Erklärung. Ich greife nur das erste und das letzte heraus, wie er es erklärt. Matthäus 13, Vers 18. Höret ihr nun das Gleichnis vom Seemann? So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Wie oft hört man das Wort und versteht es nicht? Vielleicht auch ein ernstes Wort an alle Verkündiger, nicht über die Köpfe hinweg zu reden, sondern wenn irgend möglich, wohin? In die Herzen hinein. Damit das Wort nicht nur gehört, damit das Wort auch verstanden wird. Und dass dann daraus Glaube wird. Und nun das vierte, da steht jetzt in Vers 23. Der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, welcher wirklich Frucht bringt, und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fältig. Wort hören und verstehen. Wenn wir es in Markus nachlesen, Kapitel 4, Vers 20, da kommt es auch, da heißt es, der das Wort hört und annimmt, aufnimmt. Wir merken also, wir haben eine gewisse Verantwortung, wenn wir hören. Wir kennen ja alle diese Worte, eingestellt auf Durchzug. Man kann es aber anders machen. Man kann bereit sein, das Wort zu hören, anzunehmen, aufzunehmen. Darüber nachzudenken, in ein Umdenken kommen, der das Wort hört, und hier und versteht. Das Wort heißt dem Sinn nach so, es in seinem inneren Zusammenhang zu verstehen. Mir wird es immer größer, liebe Geschwister, dass wir nie von einer Stelle aus glauben, alles belegen und alles behaupten zu können. Der Herr will uns immer in die ganze Weite der Schrift hineinführen, dass wir aus der ganzen Bibel heraus in ein göttliches inneres Verstehen hineinkommen. Wenn ich es noch einmal dazu einschalten darf. Ich glaube, da ist das Gebet aus Epheser 1 von Vers 15 an so wichtig. Wir hörten schon einen Teil. Glaube in den Herrn Jesus und die Liebe zu allen Heiligen. Dann höre ich nicht auf zu beten, dass der Herr, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Geist der Weisheit, Geist der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Damit ihr erleuchtenden Augen des Herzens wisset, in ein innere zusammenhängende Schau des ganzen Wortes Gottes kommen. Wir merken also, in einen gewissen tieferen Reichtum des Wortes zu kommen, sind eben gewisse Voraussetzungen. Buße, bleibe in ihm und bleibe im Wort. Bleibe im Wort. Fällt gerade Bruder Schurmacher ein und sagt, dass ihr immer uns zuhört und staunt, was wir alles wissen, liegt ja nur daran, weil ihr die Bibel nicht lest. Und das ist ja nun nicht gerade das beste Zeugnis für Kinder Gottes, nicht? Möchte Herr es uns schenken, bleiben im Wort. Das Wort aufnehmen und auch die Wege gehen, die der Herr uns zeigt, dass wir zu einem inneren Verstehen des Wortes Gottes kommen. Und dann heißt es, der bringt wirklich, der bringt tatsächlich Frucht. Mir fällt gerade noch was anderes ein, nicht? Manche machen sich immer Sorge, bringe ich Frucht oder bringe ich keine Frucht, nicht? Manche sind tief betrübt und sagen, ich habe noch nie Frucht gebracht. Ich hatte gerade eine Frau ein, die zu Karl Geier ging und ihr Leid ihm klagte, lieber Bruder, ich bin betrübt, ich habe noch nie Frucht gebracht. Karl Geier hörte sie an und sagte dann, sagen Sie einmal, liebe Schwester, haben Sie schon einmal Buße getan? Ach, das tue ich oft. Eben gerade aus dieser Not heraus tue ich immer wieder Buße. Das sehen Sie, dann haben Sie doch schon Frucht gebracht. Ja, wieso? Und die Bibel steht doch, wenn ein Mensch Buße tut, dann freuen sich im Himmel die Engel. Und Freude, haben Sie gestern Abend gehört, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Nun sind Sie doch getrost, Sie haben schon Frucht gebracht. Wir merken also, wir müssen uns immer in die Wahrheit der Schrift hineinführen lassen. Auf diesem Wege will der Herr Frucht in unserem Leben hervorbringen. Buße, bleiben in ihm, bleiben im Worte Gottes. Nun heißt es noch abschließend bei diesem Abschnitt, der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fältig. Ich habe mir ja schon oft Gedanken gemacht, was mag das sein, diese Abstufung. Nun, Sie mögen vielleicht damit zusammenhängen, wie sehr einer in Jesu bleibt. Wie sehr der Herr ihn reinigen kann, heiligen kann. Wie sehr er im Worte bleibt. Dass dadurch eine gewisse Abstufung an Frucht sein wird. Aber für jeden, der diesen Weg geht, ist eine Frucht da. Manche sind der Meinung, dass dieses 30, 60, 100-fältig wohl damit zusammenhängt, Kindlein, Jünglinge, Väter, wie es im ersten Johannesbrief heißt, nicht? Von einem Kindlein kann man nicht diese Frucht erwarten, wie von einem Vater. Wenn wir jetzt einen neuen Apfelbaum gepflanzt haben, ein Jahr ist rum, dann kommt keiner auf die Idee und sagt, jetzt fahre ich mit meinem Lastwagen hin und will meine Ernte eintragen. Geht nicht. Man wird in der ersten Zeit sich freuen, wenn einige wenige Äpfel da sind. Aber wenn der Baum ausgereift ist und er trägt Jahr für Jahr nur noch ein oder zwei Äpfel, dann stimmt etwas nicht. Hau ihn um. Wir merken also, Kindlein, erste Frucht soll da sein und ist da, wenn wir bleiben in Jesu. Jünglinge, da ist man schon einer, der stark geworden ist im Wort Gottes. Da sollte mehr Frucht sein. Väter, die ihn erkannt haben, der von Anfang ist. Die werden in das Wesen Gottes hineingeführt. Da wird die größere Frucht sein. Wir merken also, auch an unserem Reifen liegt es sehr stark, welche Frucht wir bringen werden. Und es ist gut, dass wir nicht meinen, wir müssen die Frucht schon heute sehen. Die Frucht wird offenbar gemacht an seinem Tage. Gewisses wird jetzt schon da sein. Wir werden es noch sehen bei meinem nächsten Vortrag. Zum Beispiel die Frucht des Geistes, die soll jetzt schon reifen. Da sollen Kinder Gottes, der eine an dem anderen, etwas genießen von dieser Frucht. Zutiefst ist alle Frucht für ihn. Er kommt in seinen Garten, haben wir gehört, und genießt die ihm köstliche Frucht. Ich möchte noch ein paar Worte nennen, die uns weiterhin etwas zeigen vom Fruchttragen. Zum Beispiel Römer 1, Vers 13. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgesetzt habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, auf dass ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, gleich wie auch unter den übrigen Nationen. In der Begegnung mit Brüdern Frucht tragen. Paulus sagt, ich weiß, dass wenn ich zu euch komme, dann komme ich in der Fülle des Segens Christi Jesu. Da fällt immer wieder ein Satz von Karl Geyer dazu ein. Er sagt, das ist was Wunderbares. Wir wünschten uns das von unseren Predigern auch. Wir wissen ganz genau, wenn der und der Bruder kommt, auf welche Pauke der haut, und wenn der andere kommt, auf welche Pauke der haut. Aber wo sind Leute, die sagen können mit Paulus, ich weiß, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi Jesu komme. In der Begegnung unter Brüdern Frucht tragen. Und wir merken wieder eins, liebe Geschwister, wie notvoll es ist, wenn man Brüdern ausweicht. Das wird irgendwie die Möglichkeit verhindern, Frucht zu tragen. Alle Abgrenzung ist nie gut. Alles, was aus Gott geboren ist, wird irgendwie zusammenfinden. Er hat uns seine Herrlichkeit geschenkt, damit wir eins seien, gleich wie er eins ist. Lesen wir noch ein weiteres Wort aus Jakobus 3, Vers 17, dass wir Möglichkeiten sehen, wie wir Frucht tragen können. Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit aber von oben ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch. Die Weisheit aber von oben. Zuvor wird genannt die irdische Weisheit, die sinnliche oder seelische Weisheit, die teuflische oder die dämonische Weisheit. Wir sehen, die Bibel kennt die vielen verschiedenen Arten an Weisheit. Aber dann gibt es eben die Weisheit von oben. Die Weisheit, die Gott zuvor bereitet hat, zu unserer Herrlichkeit. Vor den Zeiten. Und wo man sich mit dieser Weisheit Gottes füllen lässt, dann kommen diese achtfachen Stücke in unser Leben hinein und eins davon heißt gute Früchte. Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Des Wohltuns aber und Mitteilens vergesset nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Kann man so denken, das Lied mit Herzen, Mund und Händen, mit allem. Wir bleiben einmal bei dem Wort Frucht der Lippen. Die haben wir dann, wenn wir seinen Namen bekennen. Das Wort, das da steht, hat den Sinn, übereinstimmen, versprechen, bekennen, preisen. Wenn wir das alles zum Ausdruck bringen dürfen, wenn wir seinen Namen nennen, und er möchte ja, dass sein Name in uns ist, in der ganzen Tiefe, in der ganzen Schönheit, in der ganzen Herrlichkeit, dass wir den Namen kennen, der über alle Namen ist. Und diesen Namen, seine vielen anderen Namen, mit denen er benannt wird in der Schrift. Und dass wir dann darüber in eine Lobpreisung kommen, dass wir unseren Mund dazu benutzen, ihn zu loben. Und dann sagt die Schrift, Frucht der Lippen. Dann haben wir wieder einen weiteren Weg, liebe Geschwister, wie wir Frucht tragen können. Darum sind auch unsere Gebetsstunden so schön. Wenn sich immer wieder Herzen, Lippen, Mund, alles öffne für den Herrn, um den Herrn zu loben, dem Herrn zu danken. Vielleicht noch zwei Worte aus dem Kolosserbrief und damit will ich schließen. Kolosser 1, Vers 6. Da ist die Rede von dem Worte der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist. So wie es in der ganzen Welt, im ganzen Kosmos ist und es fruchtbringend und wachsend wie auch unter euch von dem Tage an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Wort der Wahrheit, Evangelium. Wort der Wahrheit deckt auf. Und es ist viel aufzudecken bei uns allen. Bis wir Menschen voll Glauben, voll Heiligen Geistes und so weiter sind. Wir brauchen das Wort der Wahrheit. das Verlangen, heute so ein Wohlfühl-Evangelium zu haben, wo nur die Seele ein wenig geschmeichelt bekommt und erwärmt wird. Nein, wir brauchen das Wort der Wahrheit und wir brauchen das Evangelium, diese frohe Botschaft, dass einer gekommen ist, der uns liebt, der uns haben will, der alles für uns getan hat und dass wir in den ganzen Reichtum seines Lebens hineingeführt werden, wenn wir uns ihm hingeben. Und dieses Wort, wir lieben es, ist fruchtbringend und wachsend. Wir merken immer wieder, wie wichtig es ist, am Wort Gottes teilzuhaben. Noch eine letzte Stelle, Kolosser 1, Vers 10. Auch aus einem Gebet des Apostel Paulus, greife ich nur heraus, den Vers 10. Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. In jedem guten Werke fruchtbringend. Manche haben immer wieder Schwierigkeiten mit dem Wort Werke. Wenn wir das Wort Werk nur erwähnen, kommt schon als nächstes. Mit Werken haben wir nichts zu tun. Da muss man mal sagen, langsam. Welche Werke meinst du? Wir müssen mal wieder die klassische Stelle, Epheser 2, 8 bis 10 nehmen. Im Blick auf die Errettung ohne Werke. Wer da glaubt, er könnte den Weg der Errettung gehen, auf dem Wege der Werke wird es nie erreichen. Errettung aus Glauben ohne Werke. Wir sind sein Kunstwerk. Und dann kommt es, dass wir in den Werken wandeln, die er für uns zuvor bereitet hat. Und das ist ein Anliegen des Apostel Paulus. Wenn man das einmal erkennt, da hat man gar nicht mehr diese großen Schwierigkeiten zwischen Paulus und Jakobus. Dann rückt manches viel näher. Je länger ich die Bibel lese und anfange, das Wort zu verstehen, dann finde ich, wie alles viel mehr in eine Einheit hineinkommt. Manche suchen mir gerne das Trennende und das Unterschiedliche. Ist gut, muss man in einigen Dingen unbedingt tun. Aber es ist schön, wenn man das Übergeordnete findet, wo alles sich wieder findet in Gott. Denn in Gott ist eine Einheit. Ich möchte damit schließen. Wir wollen noch einmal das Erste unterstreichen, diese drei Stücke. Wenn wir ein Verlangen haben nach Frucht, Gott zeigt uns Grundlegendes, wie wir dahin kommen. Das Erste ist die Buße. Das Zweite ist das Bleiben in Jesu. Und das Dritte ist das Bleiben im Worte Gottes, dass wir das Wort Gottes annehmen, aufnehmen und dann durch die Gewohnheit der Sinne mehr und mehr dahin kommen, das Wort in seinem inneren Zusammenhang zu verstehen.